Künstliche Intelligenz befindet sich in einer Phase unglaublichen Wachstums und großer Aufregung. KI an sich ist zwar schon lange ein Forschungsgebiet, eine neue Ära begann aber wohl Ende 2022, als OpenAI sein 3.5-Modell von ChatGPT auf den Markt brachte und die Welt darüber staunen ließ, wozu große Sprachmodelle heute in der Lage sind. Der Erfolg von OpenAIs ChatGPT-Sprachmodell hat ein technologisches Wettrüsten ausgelöst. Seitdem sind Geld, Aufmerksamkeit und Ressourcen in die Entwicklung neuer und immer leistungsfähigerer KI-Modelle geflossen. Angetrieben sowohl von der Begeisterung darüber, was sie für die Gesellschaft tun können, als auch für die Gewinne der Unternehmen, die sie herstellen. Doch obwohl es viele Gründe für die Begeisterung über diese KI-Modelle gibt, gibt es auch Gründe, vorsichtig zu sein. Zunächst einmal werden die leistungsfähigsten Modelle von einigen wenigen, sehr mächtigen Unternehmen wie Microsoft und Google kontrolliert. Hinzu kommen Bedenken hinsichtlich der beträchtlichen Umweltressourcen, die diese Modelle benötigen, sowie hinsichtlich der Formen der Diskriminierung, die sie manchmal in den erzeugten Bildern und Antworten verewigen. Die problematische Seite dieser KI-Modelle und die Frage, was dagegen getan werden kann, war das Thema einer Tageskonferenz der Heinrich-Böll-Stiftung im Februar diesen Jahres mit dem Titel Immer größer statt grüner. Und um dieses Thema geht es in diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Böll Fokus. Mein Name ist Vincent Lindig.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Viele von uns waren verblüfft, als wir zum ersten Mal mit den KI-Tools experimentierten, die in den letzten ein oder zwei Jahren öffentlich verfügbar wurden. Die Antworten, die sie geben und die Bilder, die sie erzeugen, können manchmal fast magisch erscheinen. KI wird für viele Menschen schnell zu einem alltäglichen Werkzeug und seit der Verbreitung des Internets Ende der 90er Jahre hat es wohl keine neue Technologie gegeben, die unsere Lebens- und Arbeitsweise so stark verändern kann. Aber wie Jan-Philipp Albrecht, der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, in seiner Eröffnungsrede sagte, sollte uns die Geschwindigkeit, mit der wir diese Modelle entwickeln und veröffentlichen, auch zu denken geben.
Die Innovationszyklen sind unglaublich kurz geworden. Es geht unglaublich schnell voran in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Das heißt, in immer weniger Zeit werden immer größere Innovationssprünge genommen. Wir sehen, dass hier künstliche Intelligenz eigentlich in allen Lebens- und Arbeitsbereichen mittlerweile zum Einsatz kommt, dass wir zum Teil überhaupt noch hinterherkommen müssen, zu verstehen, wo ist vielleicht künstliche Intelligenz gerade am Werk. Und maschinelles Lernen insbesondere wird eben an vielen Stellen erprobt und führt dazu, dass wir uns Gedanken machen müssen, nicht nur über die Frage von ethischen Rahmenbedingungen, von Regulierung, mit Blick auf Sicherheit, mit Blick auf die Möglichkeiten, auch ungewollte Entwicklungen zu verhindern, sondern dass wir uns eben ganz speziell auch über die Frage von Nachhaltigkeit Gedanken machen müssen. Manchmal machen wir uns ja gar nicht so die Gedanken darüber, wie intensiv und wie wirklich energieverbrauchend wir KI-Anwendungen einsetzen. Ist es besonders wichtig, sich damit eben jetzt auch zu beschäftigen.
Besonders energieintensiv sind sogenannte Foundation-Modelle, wie zum Beispiel ChatGPT. Dabei handelt es sich um groß angelegte Modelle künstlicher Intelligenz, die anhand großer Datenmengen aus einer Vielzahl von Quellen trainiert werden. Sie liefern ein Grundniveau an allgemeinem Wissen und Verständnis, das dann für spezifische Anwendungen oder Aufgaben angepasst werden kann. Für diejenigen, die sich um die Nachhaltigkeit sorgen, stellen sie jedoch eine Herausforderung dar.
Die Entwicklung und auch die Anwendung dieser Modelle eben einfach nicht nachhaltig ist.
Das ist Vera Nemeyer. Sie hat die Konferenz KI immer größer statt grüner als Referentin für digitale Ordnungspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung mitorganisiert. Sie sagt, dass diese Foundation-Modelle besonders problematisch sind, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, teilweise wegen der Datenmenge, mit der sie trainiert werden.
Es ist generell so, dass bei den großen KI-Modellen die Trainingsphase eigentlich immer sehr energieintensiv ist, weil man eben unglaublich viele Daten trainieren muss und das viel Rechenleistung erfordert. Jetzt ist es aber so, dass wir bei diesen Modellen eine besondere Herausforderung haben, weil die eben auch im Einsatz sehr, sehr rechenintensiv sind, also eben auch da einen hohen Energieverbrauch haben.
Aber diese großen KI-Modelle verbrauchen nicht nur eine Menge Energie, sondern auch viel Wasser.
Für eine kurze Unterhaltung bei ChatGPT schon einen halben Liter Trinkwasser haben, der da verbraucht wird, ne? Der eben benötigt wird, um die Rechenzentren runterzukühlen. Und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Ich habe hier so ein Beispiel, dass allein die Datenzentren von Google in den USA 2021 12,7 Milliarden Liter Wasser verbraucht haben, um die Server eben zu kühlen. Und das ist eben zu dem allergrößten Anteil auch Trinkwasser.
Es wäre zwar hilfreich, diese KI-Modelle und Systeme mit erneuerbarer Energie zu versorgen, aber das wäre nicht genug.
Klar, also da kann es natürlich schon helfen, da die Energiequelle umzustellen und da vor allem auf Erneuerbare zu gehen. Aber an sich müssen wir eben auch uns fragen, wann ist es auch sinnvoll, so ein großes Modell einzusetzen.
Sollten wir also überhaupt so viele KI-Modelle entwickeln und einsetzen, könnte die bessere Frage sein. Aber es ist auch nicht einfach so pauschal zu sagen, dass KI-Modelle gut oder schlecht für die Umwelt sind. Christian Kühn von Bündnis 90 Die Grünen ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Er weist darauf hin, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie KI im Dienste der Verbesserung der Nachhaltigkeit eingesetzt werden kann.
Mein Wahlkreis ist ja der Wahlkreis Tübingen. Wir haben ja da das Cyber Valley im Schwäbischen mit wirklich einem großen KI-Leuchtturm. Und wenn man dort mit den Forscherinnen und Forschern spricht, dann gibt es da natürlich ganz, ganz viele Anwendungen, ganz viele Anwendungsfälle, Ideen, wo wir wirklich Nachhaltigkeit voranbringen. Eins, was mich im letzten Jahr beschäftigt hat, war zum Beispiel die Frage, wie wir in Zukunft Kläranlagen so steuern, dass weniger Klimagase am Ende ausgestoßen werden und damit wir die Kläranlagen so steuern, dass wir wirklich auch einen echten Klimabilanzfortschritt als Gesellschaft erreichen. Und solche Anwendungen voranzubringen, sind natürlich sehr, sehr viel wert. Das sind auch Technologien, die wir in der Form früher nicht kannten und nicht steuern konnten. Und ich glaube, deswegen wird KI natürlich einen großen Beitrag für Nachhaltigkeit leisten.
Und Jan-Philipp Albrecht hat seine eigenen Beispiele dafür, wie die KI bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele helfen kann.
Es gibt tatsächlich viele Bereiche, in denen man das jetzt schon sieht, dass da enorme Potenziale drin liegen. Vor allen Dingen zum Beispiel der Energienetze und der Energieversorgung, wo heute schon Technologie eingesetzt wird, um die Auslastung von Netzen zu verbessern, um den Transport von erneuerbarer Energie an die richtige Stelle zum richtigen Zeitpunkt zu verbessern oder eben auch die Abfrage von Energie zum richtigen Zeitpunkt, wo sie nämlich verfügbar ist, wo sie günstig ist, zu verbessern.
Wie Christian Kühn aber auch betonte, gibt es viele Anwendungsfälle von KI, die uns bei der Verwirklichung von Nachhaltigkeit zurückwerfen würden, selbst wenn sie dazu beitragen, Effizienzgewinne zu erzielen.
Wenn wir aber Effizienzanforderungen stellen, heißt es nicht unbedingt, dass es nachhaltig ist. Also auch Technologien, die effizient sind, können am Ende dazu führen, dass wir in der Nachhaltigkeit zurückfallen, wenn solche Anwendungen beispielsweise zu der effizienten Ausnutzung von Bohrfeldern gehen, ja, zur Ölproduktion, dann hat das sicherlich keinen nachhaltigen Effekt. Und deswegen muss man sich auch sehr genau anschauen, wo KI-Modelle und wo KI als Tool auch funktioniert und angewendet werden kann.
Wir sollten also darauf achten, wie wir diese KI-Modelle überhaupt anwenden. Das wäre ein großer Teil der Lösung. Aber auf einer geringeren Ebene besteht ein Teil der Lösung darin, das Problem zu identifizieren und die Umweltauswirkungen dieser KI-Modelle genau zu messen. Aber im Moment sind wir nicht in der Lage, das vollständig zu tun, sagt Christian Kühn.
In der Vergangenheit würde man das sozusagen unter Technikfolgenabschätzung betrachten. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch für die einzelnen KI-Systeme und Modelle. Wir brauchen sozusagen eine Lebenszyklusbetrachtung in dem Sinne auch von KI-Modellen. Und da fehlen uns heute noch die Daten. Ich glaube, da fehlen uns sozusagen auch noch ein genauer Blick darauf. Und das muss sozusagen am Ende auch gewährleistet werden, damit eben am Ende auch Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, ist diese KI nachhaltig oder nicht? Ist diese Anwendung nachhaltig oder nicht? Und eben auch eine Transparenz dahinter auch entsteht. Da geht es um die Transparenz der Energieverbrauche, des Ressourcenverbrauches und es geht am Ende auch darum, um wirklich gesellschaftlichen Fortschritt damit voranzubringen zu können.
Vera Nemeyer stimmt dem zu. Ihrer Meinung nach sollten nicht nur die Umweltauswirkungen dieser KI-Systeme in ihrer Gesamtheit gemessen werden, sondern die Nachhaltigkeit sollte während des gesamten Prozesses im Vordergrund stehen.
Ökobilanz von KI-Systemen sollte wirklich schon in der Entwicklung und später im Einsatz einfach stärker im Mittelpunkt stehen. Und da braucht es natürlich auch Anreize, klar, und aber eben auch regulatorische Anforderungen, auch Emissionen senken zu können.
Zumindest bis zu einem gewissen Grad brauchen wir also eine Regulierung, um die Emissionen von KI-Systemen in Grenzen zu halten. Und laut Christian Kühn gibt es viele historische Beispiele, die zeigen, wie Regulierung nützlich sein kann, um sicherzustellen, dass der technologische Fortschritt in eine nachhaltige Richtung geht.
Ich bin natürlich Umweltpolitiker und wenn ich in die Geschichte der Umweltpolitik schaue, dann war es immer so, dass Regulierung und Standardsetzung notwendig war, um auch technologische Fortschritte mit voranzubringen und gleichzeitig auch umweltpolitische Themen so abzubilden und zu stärken, dass auch am Ende wirklich Wirtschaft angefangen hat umzusteuern. Das beste Beispiel ist sicherlich auch hier bei dem Licht heute zu sehen, ja, eine große sozusagen Errungenschaft, die LED-Technologie, ja, die wäre ohne umweltpolitische Regulierung nie vonstatten gegangen. Und darum geht es eben auch bei der Regulierung der KI. Ja. Die KI darf eben nicht die Glühbirne sein, sondern muss das LED-Licht sein, ja, in Zukunft. Und das sozusagen klug zu regulieren, wird nur auf der europäischen Ebene gehen. Deswegen ist die KI-Verordnung dort so elementar.
Es gibt einige gute Nachrichten an dieser Front. Die EU ist dabei, KI mit einem neuen Gesetz, dem Artificial Intelligence Act, zu regulieren. Nach intensiven Verhandlungen haben sich die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf den Text des Gesetzes geeinigt. Das KI-Gesetz bedarf noch der formellen Zustimmung des Europäischen Parlaments, aber mit einer für April erwarteten Abstimmung im Plenum könnte es also in den kommenden Wochen verabschiedet werden. Ein Aspekt des Regulierungsentwurfs ist die Forderung nach der Einrichtung eines KI-Büros, das eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des KI-Gesetzes spielen und gleichzeitig vor KI-Risiken schützen soll. Hier spricht Sergej Lagodinsky, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen, über einige der positiven Dinge, die dieses Büro bewirken könnte.
Dieses KI-Büro hat ziemlich wichtige Funktionen. Also das ist ja eine Lösung, die wir vorgeschlagen haben nach diesen Verhandlungen. Erstmal wird es eine Art Verhaltenskodizi geben. Die sind nicht freiwillig, aber die werden sozusagen mit der Industrie zusammen durch das KI-Büro formuliert. Übrigens auch mit Blick auf Ressourcenverbrauch und auch mit Blick auf Umweltaspekte. Das ist auch etwas, was ich persönlich damit mit Kolleginnen und Kollegen verhandelt habe, dass diese Dimension nicht vergessen wird. Die Kommission wollte ja gar nichts dazu drin haben und Mitgliedstaaten eigentlich auch nicht. Und diese Aufgabe, die Formulierung dieser Verhaltenskodizi, die solange gelten, bis Standards formuliert worden sind, liegt zum Beispiel beim KI-Büro.
Manche in der Wirtschaft mögen Bestrebungen, diese KI-Systeme stärker zu regulieren, mit Skepsis betrachten. Doch wie Sergej Lagodinsky betont, muss eine solche Regulierung nicht zwangsläufig Innovation oder Effizienz behindern.
Regulierung ist nicht immer rückwärtsgewandt. Es geht darum, zu mediieren zwischen dieser atemberaubenden Geschwindigkeit der Innovation und Technologieentwicklung einerseits und menschlicher und gesellschaftlicher Kontrolle andererseits. Und wenn wir den richtigen Zeitpunkt verpasst haben, dann entgleitet uns diese Technologie. Und das darf nicht passieren. Und der einzige Weg, dem uns entgegenzustellen, gerade in Europa, in unserer Tradition, ist eben das zu machen, was wir machen. Eine klare, eine vorsichtige, abwägende Regulierung. Aber die muss dann halt eben kommen.
Aber wir sollten nicht nur die Umweltauswirkungen dieser großen KI-Modelle im Auge behalten. Nachhaltigkeit hat auch eine soziale Dimension. Hierzu zählt die reale Gefahr, dass diese Modelle sowohl Stereotype als auch Diskriminierungen von marginalisierten Gruppen oder Personen aufrechterhalten. Jana Müller-Brehm und Merlin Münch vom iRights Lab haben die KI-Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung mitorganisiert und zu diesem Thema gesprochen. Jana Müller-Brehm schlüsselte einige Beispiele auf, wie sich Diskriminierung in KI-Produkten manifestieren kann.
Ja, ein ganz aktuelles Beispiel ist, dass der Arbeitsmarktservice in Österreich ChatGPT eingesetzt hat, um eben automatisierte Berufsberatung sozusagen anzubieten und das System nicht ausreichend geprüft hat und dann eben ja sehr stereotype Berufsempfehlungen abgegeben hat, dass Frauen zum Beispiel Gender Studies studieren sollen und Männer in die IT gehen sollen. Das ist jetzt an sich noch nicht unbedingt eine Diskriminierung, aber eine sehr stereotype Empfehlung, die dann auch in anderen Kontexten zu einer Diskriminierung führen kann. Wir haben auch Beispiele, wo eben KI-Bilderkennungssoftware, die Gesichter von schwarzen Frauen vor allem schlechter erkennt, zum Beispiel. Genau, und daraus können sich eben Benachteiligungen ergeben.
Aber wie genau diese Art von diskriminierenden Beispielen in den Modellen zustande kommt, lässt sich gar nicht so einfach beantworten.
Ja, also es gibt im Prinzip total viele Ursachen. Wir haben irgendwann mal versucht, die zu kategorisieren und haben so 13 Punkte gefunden, an denen im KI-Lebenszyklus Diskriminierungen entstehen können. Das fängt eben so bei der Idee an und endet bei der Art und Weise, wie es angewendet wird. Ne? Jetzt auch zum Beispiel gerade bei großen Modellen ist es halt schwierig, alle möglichen Risiken, zu denen auch Diskriminierung zählen können, abzusehen, weil man den genauen Anwendungszweck häufig noch gar nicht kennt. Die werden vortrainiert und sollen dann für alle möglichen Kontexte gelten und in allen möglichen Anwendungen funktionieren. Und das tun sie aber einfach nicht. Und das zeigt sich auch immer wieder, dass sie halt zum Beispiel gewisse in Anführungsstrichen westliche oder vom globalen Norden her geltende Stereotype, Denkweise, Sichtweisen, Umgebungen abbilden, die dann zum Beispiel für Menschen ja in einem afrikanischen Land oder so nicht die Realität abbilden. Und auch in diesem Zusammenhang kann es dann eben zu Stereotypen, Sichtweisen und ihrer Reproduktion und am Ende auch zu Diskriminierung kommen.
Und wie Jan-Philipp Albrecht in seiner Eröffnungsrede erwähnte, ist laut Merlin Münch von iRights Lab ein Teil des Problems die Geschwindigkeit, mit der diese Modelle aktualisiert und veröffentlicht werden, da die großen Technologieunternehmen um die Vorherrschaft im Bereich der KI kämpfen.
Also ich glaube, eine Sorge ist, dass viele dieser Systeme mit einer Geschwindigkeit veröffentlicht werden und unter einem gewissen sozusagen Veröffentlichungsdruck irgendwie auch veröffentlicht werden, ohne dass sie vorab ausreichend getestet wurden, also ohne dass sozusagen vorab geprüft wurde, ob solche Diskriminierungen irgendwie vorkommen, wenn die Systeme eingesetzt werden. Ich glaube, ein Problem ist einfach auch, dass das vielleicht oftmals gar nicht unbedingt so einfach abzuschätzen ist, ob das der Fall sein wird, ob es zu Diskriminierung durch diese Systeme kommen wird. Und ich glaube, man hat einfach bis hierhin schon relativ viele Beispiele dafür gesehen, dass eben gerade komplexe KI-Systeme relativ unreflektiert in sehr sensiblen Bereichen eingesetzt werden, wo diese Diskriminierungen für bestimmte Personengruppen einfach handfeste Konsequenzen haben und zu Benachteiligungen führen.
Und während einigen anderen Aspekten der künstlichen Intelligenz viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, findet das allzu häufige Problem ihrer eingebauten Diskriminierung nicht die gleiche Beachtung.
Und dass das etwas ist, was, glaube ich, oftmals gerade auch in der medialen Berichterstattung zum Beispiel nicht genug Raum findet. Da geht es dann eher darum, wie leistungsstark das nächste Modell hinter ChatGPT ist oder ob wir jetzt Angst davor haben müssen, dass wir in Zukunft alle von einer Superintelligenz irgendwie überholt werden und sozusagen tatsächlich vorhandene Risiken, reale Risiken, die heute schon ein Problem darstellen, werden dann oftmals nicht wirklich, spielen oftmals keine Rolle.
Aber was kann man gegen die Diskriminierung in diesen KI-Modellen tun? Jana Müller-Brehm sagt, dass diese leider nicht so einfach zu beheben ist.
Also was nötig ist, um die Probleme zu lösen, ist eine Frage, die tatsächlich sehr oft gestellt wird. Und ich finde es total schwierig, darauf eine Antwort zu finden, weil es eben nicht diese eine Lösung dafür gibt, sondern man an ganz vielen Stellen ansetzen muss. Und dann lohnt sich der Vergleich, auch wenn er ein bisschen banal daherkommt, eben auch nochmal so auf unsere gesellschaftlichen Strukturen an sich zu gucken und halt zu gucken, inwiefern wir es da geschafft haben, Diskriminierung zu bekämpfen. Und die existieren einfach in unserer Gesellschaft, die sind da auch strukturell verankert und die sind es auch, obwohl es gewisse Gesetze gibt, die das quasi verbieten und auch Möglichkeiten gibt für Betroffene, das anzufechten. Und das reicht offensichtlich nicht aus, um Diskriminierung aus unseren Gesellschaften zumindest weitgehend wegzubekommen. Und deswegen finde ich es so ein bisschen vermessen, wenn man denkt, man könnte das im Zusammenhang mit KI dann irgendwie einfacher hinbekommen, weil es im Gegenteil eher noch komplexer und schwieriger wird, weil die Diskriminierungen oft nicht so einfach zu identifizieren sind, weil wir nicht so viel über die Daten wissen, über die Funktionsweise, weil wir als einzelne Personen immer nur ein Ergebnis in der Regel vor uns haben, wenn wir KI-Systeme benutzen und das nicht vergleichen können mit anderen und wir da sehr stark angewiesen sind, zum Beispiel auf Forschung, die das dann offenlegen und wir dagegen dann auch nicht so einfach vorgehen können. Und trotzdem ist es natürlich zu sagen, dass es Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu tun und dass da sicherlich auch Regulierung eine Rolle spielen kann, aber eben nicht alleine.
Merlin Münch meint, es bleibe abzuwarten, was aus den großen KI-Regulierungen wird und wie die Unternehmen darauf reagieren werden. Er ist aber auch der Meinung, dass sie mehr Verantwortung für das übernehmen sollten, was sie in die Welt setzen.
Und ganz allgemein, und das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber sich einfach vielleicht noch eher auch ihrer Verantwortung bewusst sein, in dem, die sie einfach haben in, mit Blick auf die, ja, die Auswirkungen, die diese Modelle, die da veröffentlicht werden, auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche haben können. Aber das ist vielleicht eine Hoffnung, die man eher aufgeben sollte.
Und während einige der führenden Köpfe dieser KI-Unternehmen große Töne spucken, hat er den Eindruck, dass es sich dabei oft nur um Lippenbekenntnisse handelt. Merlin Münch nennt das Beispiel des CEO von OpenAI, Sam Altman.
Also da wird dann ein Sam Altman irgendwie zur Anhörung vom Kongress eingeladen und beteuert dann, wie wichtig ihm Regulierung ist. Und das sind natürlich alles Dinge, die in den Ohren der Verantwortlichen, die vielleicht auch nicht die Zeit haben, sich in der Tiefe mit dem Thema zu beschäftigen, sehr gut klingen und die dann sehr begeistert davon sind, dass da dieser junge Mann sitzt und so selbst aufopferungsvoll anbietet, sich da regulieren zu lassen. Aber dahinter steckt natürlich auch ein Kalkül, die Regeln, wenn sie denn kommen sollten, vielleicht auch in seinem Sinne oder im Sinne seiner Firma zu gestalten. Und OpenAI und er selber gehören auch zu denjenigen, die auch gerade in der EU mit am meisten Lobbyarbeit betrieben haben, um die KI-Verordnung möglichst noch so abzuschwächen, dass sein Produkt nicht davon betroffen ist. Also ich erhoffe mir da nicht sonderlich viel substanzielle Kooperation in dem Punkt.
Was auch immer in Bezug auf die Regulierung geschieht, es ist klar, dass diese KI-Modelle uns weiter begleiten werden. Und natürlich ist das Potenzial, das sie für unsere Gesellschaften haben, enorm. Groß sind aber auch die Risiken, die sie mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Wenn wir die Risiken, die diese schnell fortschreitenden Modelle im Gepäck haben, nicht durch eine Kombination von Maßnahmen wie Regulierung und Bewusstseinsbildung adressieren, dann ist keineswegs sicher, dass sie am Ende einen Netto-Nutzen für die Gesellschaft darstellen werden. Das war's für diese Folge von Böll Fokus. Wenn ihr mehr über KI und einige der damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, erfahren möchtet, könnt ihr euch den vollständigen Livestream der Konferenz mit allen RednerInnen kostenlos auf YouTube anschauen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autor dieser Folge war Kevin Kanas. Die nächste Folge Böll Fokus erscheint in 2 Wochen. Dann sprechen wir über die Zivilgesellschaft in Russland und im Exil im Moment der Präsidentschaftswahlen. Mein Name ist Vincent Lindig. Bis zum nächsten Mal.